Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Biotexperten, dem Podcast des Austrian Center of Industrial Biotechnology, kurz ACIP. Ich bin Sophie Weinhandl aus dem Science Communication Team und in der heutigen Folge geht es um das Unternehmen und zwar konkret um die Gleichstellung der Mitarbeitenden. Bei ACIP sind 80% der Top-Management-Positionen von Frauen besetzt und darüber und wie Gleichstellung in der Praxis funktionieren kann, erzählen mir jetzt gleich Jasmin Weber und Barbara Lenger aus dem Human Resources Management mehr. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Biotexperten-Podcasts. Wir sprechen heute ausnahmsweise nicht über Forschung, sondern ein bisschen über die Prozesse dahinter und über die Firmenstruktur. Es geht heute um Frauenförderung bei ACIP und dazu passend sind wir heute drei Frauen. Zu Gast sind Jasmin Weber, Head of Human Resources bei ACIP und Barbara Lenger, auch im Human Resources Management und zudem noch Gleichstellungsbeauftragte. Herzlich willkommen.
Hallo. Hallo Sophie, danke für die Einladung.
Beginnen wir vielleicht einmal ganz allgemein mit Human Resources, mit dieser Abteilung. Ihr kümmert euch ja unter anderem um ein ideales Arbeitsumfeld bei ACIP und auch um die Bedürfnisse der Mitarbeitenden. Vielleicht möchtest du ganz kurz erklären, was sind eigentlich die Bedürfnisse? Unterscheiden sich die Bedürfnisse vielleicht auch zwischen Frauen und Männern? Wie schaut es da aus?
Ja, also generell das Human Resources Management ist für uns natürlich ein sehr wichtiges Thema. Natürlich, wir arbeiten da auch. Generell geht es uns darum, dass unsere Mitarbeitenden sich überall wohlfühlen, dass wir ihnen die besten Arbeitsbedingungen schaffen können, damit sie ihre Arbeit bestmöglich ausführen können. Und dann gibt es natürlich auch noch arbeitsrechtliche Aspekte und Gehaltsüberweisungen zum Beispiel auch.
Mhm. Und zwischen Männern und Frauen gibt es unterschiedliche Bedürfnisse? Wie schaut es da aus?
Zu dem Thema werden wir heute wahrscheinlich eh noch mehr sprechen. Aber ja, es gibt Unterschiede, wobei wir hier auch spezifizieren müssen. Ich glaube, dass die Unterschiede nicht nur zwischen Männern und Frauen sind, sondern vor allem zwischen den Individuen an sich. Also nicht die Klassifizierung jetzt nur der Geschlechter oder auch wir sind ja sehr international. Also wir haben ein Drittel unserer Mitarbeitenden, die nicht deutschsprachig sind zum Beispiel. Und da gibt es generell zwischen allen Mitarbeitenden unterschiedliche Bedürfnisse und auf die versuchen wir bestmöglich einzugehen.
Genau, es kommt darauf an, in welcher Lebensphase der Mitarbeitende gerade sich befindet. Also ist er gerade vielleicht in seinem Studiumsbeginn oder macht er gerade den Postdoc oder wie auch immer, wie weit das man gerade in welcher Phase, dass man sich befindet, dementsprechend sind halt die Unterschiede und eben wie die Jasmin gesagt hat, das ist jetzt nicht Männer, Frauen, sondern auch.
Das heißt, es geht um Gleichstellung insgesamt und eher um eine Intersektionalität und nicht unbedingt um Frauen und Männer allein. Das ist schon mal ein spannender Aspekt, auf das werden wir sicher auch noch eingehen. Wie sieht es jetzt eigentlich generell mit der Mitarbeiterstruktur bei ACIP aus? Wie ist da das Verhältnis vielleicht auch Frauen, Männer in den einzelnen Verantwortungsbereichen des Unternehmens? Habt ihr da vielleicht Zahlen für uns, dass man das ein bisschen besser sich vorstellen kann?
Also wir wollen nicht viel mit Zahlen langweilen, aber ein paar haben wir uns angeschaut und vorbereitet. Also insgesamt sind wir derzeit circa um die 220 Mitarbeitenden, wovon 57% weiblich und 43% männlich sind. Das deckt sich auch ungefähr mit den Studienabgängen in dem Bereich. Und bei den Projektleitungen zum Beispiel ist die Verteilung so auf 1% ganz ähnlich, nämlich 56% weiblich und 44% männlich. Und das ist dann schon wieder etwas, was etwas außergewöhnlich ist.
Das heißt, mehr Frauen als Männer bei ACIP. Und wie schaut es da aus in den höheren Positionen, also auch im Management und in den Führungspositionen, wo es ja dann meistens spannend wird?
Genau, da haben wir sogar den Fall, dass wir eine umgekehrte Pyramide haben, wie es sonst ist, nämlich wir haben 80% im Top-Management sind weiblich bei uns.
Wunderbar, dann kennen wir uns da jetzt ein bisschen besser aus. Jetzt stellt sich mir die Frage, wie hat ein ACIP das erreicht? Also wie schafft man das, dass man auch Frauen in die oberen Positionen bringt, weil das ja doch etwas ist, was in der Realität oft nicht so funktioniert.
Durch die Rahmenbedingungen, die was bei uns durch die Betriebsvereinbarung von der Geschäftsleitung und dem Betriebsrat eigentlich geschaffen wurden für die ganzen Mitarbeitenden, haben wir da eine sehr hohe Flexibilität, was die Arbeitszeit, den Arbeitsort betrifft. Wir sind auch sehr flexibel, was der Rückkehr nach einer Karenzierung betrifft. Also die Mitarbeitenden können sich da eigentlich relativ frei aussuchen, wie viele Stunden sie arbeiten möchten. Auch wenn jetzt da jemand sagt, momentan wäre ich gern nur halbtags und nach 2 Monaten kommt die Mitarbeitende oder der Mitarbeitende drauf, geht es jetzt doch mit der Kinderbetreuung oder so nicht aus, er würde gern oder sie würde gern reduzieren, ist das, machen wir da jetzt da das eigentlich alles recht einfach und bestehen auch nicht drauf, dass in der Elternteilzeit hat man ja eigentlich den Kündigungsschutz und den dürfte man ja nur einmal wechseln, die Arbeitszeit, aber da sind wir eigentlich, dass wir sagen, wir, die Mitarbeitenden können trotzdem den Kündigungsschutz behalten und können die Arbeitszeit reduzieren, erhöhen, wie auch immer, wie es halt gerade passt. Wie es fürs Projekt halt muss schon auch passen, aber im Normalfall.
Und würdet ihr sagen, dass das auch mit die wichtigste Maßnahme ist? Oder?
Also ich würde sagen, es ist die Summe der Dinge und auch der kleinen Dinge, die man tut. Es ist meiner Meinung nach am allerwichtigsten oder 2 Dinge, die sehr wichtig sind, nämlich erstens, dass das höchste Management mitgeht und diese Maßnahmen auch wirklich nicht als unwichtig erachtet, sondern wirklich aktiv daran arbeitet und das Thema einfach ein Thema ist. Und zweitens finde ich, dass das Mindset generell wichtig ist. Also dass wir arbeiten sehr daran, jetzt nicht nur mit Zahlen, Fakten und so spezielle benennbare Maßnahmen, sondern dass man einfach, wenn man eine neue Position einfach nicht mehr drüber nachdenkt, ist das eine Frau oder ein Mann, sondern einfach, dass die am besten qualifizierte Person diese Leitungsfunktion zum Beispiel bekommt. Und da ist es einfach wichtig, dass das kein Thema ist.
Das klingt in der Theorie ja alles immer gut, aber man sieht ja, dass es in der Praxis häufig in Firmen trotzdem nicht umgesetzt wird. Also ich kann mir vorstellen, dass es trotzdem noch strukturelle Maßnahmen braucht, oder? Ich habe mich natürlich ein bisschen eingelesen in diese Vorgaben, die es da auch gibt für europäische Projekte und so weiter. Jetzt bin ich über das Wort Gender Equality Plan gestolpert. Vielleicht kann das jemand von euch erklären, was ist das und wie hilft das auch bei der Gleichstellung?
Den Gender Equality Plan haben wir natürlich auch. Wir sind jetzt da gerade in der Umsetzungsphase. Wir versuchen gerade die Ziele und Maßnahmen, die wir uns da drin gesteckt haben, auch wirklich zum Umsetzen. Der Gender Equality Plan hilft so weit, dass er von der Geschäftsführung mitgetragen wird, unterzeichnet wurde und somit also wirklich von ganz oben herab das Thema ganz wichtig erachtet wird. Und da ist halt auch, es ist halt ganz wichtig, dass man wirklich schaut, dass man eine Gleichstellung auf allen Ebenen zusammenbringt, dass man das auch monitort und evaluiert und schaut, wo hat man Lücken, wo hat man Verbesserungspotenziale, ob es jetzt nur so kleine Sachen sind oder große Punkte, so wie Gehaltsunterschiede oder so, da haben wir eine eigene Gruppe dafür, Projektgruppe dafür, die zusammenkommt und sich das anschaut.
Alle Ebenen, magst du uns kurz ein bisschen abholen, was heißt alle Ebenen, also was gibt es da für verschiedene Ebenen?
Ja, die Gleichstellung auf alle Ebenen. Es ist jetzt da nicht nur die Gleichstellung zwischen Mann und Frau im Gender Equality, er heißt zwar Gender Equality Plan, aber man soll die Gleichstellung jetzt da im, die Diversität unserer Mitarbeitenden ist bei uns eben auch sehr wichtig in unserem Gender Equality Plan, dass man jetzt nicht nur sagt, Mann, Frau, Frauen gehören gefördert, sondern es gehört einfach laut unserer Meinung jedes Individuum so gefördert, wie er sie es persönlich benötigt. Und da haben wir versucht, eben, dass man auf die Altersstruktur, auf die Herkunft, dass man diese Ebenen auch gesondert betrachtet, dass, weil es hat ja jeder sein, nur weil ich eine Frau bin, muss ich jetzt da vielleicht nicht gerade einen Haufen Kinder haben oder wie auch immer und sage, ich muss dementsprechend gefördert, weil ich kann auch als Frau kinderlos gefördert, also eine Förderung benötigen. Und dass man diese Ebenen, egal wie, in welchem Rahmen sich man gerade bewegt oder was man gerade macht, dass man auf das eingeht.
Genau, also Frauenförderung also und auch die unterschiedlichen Ebenen. Frauenförderung heißt jetzt für uns auch nicht nur, wir wollen Frauen die Karriereleiter hinauf befördern, sondern jede Frau ist eben auch etwas anderes wichtig, jeden Mann, jeder anderen Person genauso. Und wie die Barbara erwähnt hat, es ist völlig in Ordnung, wenn eine Frau Karriere machen möchte. Und es ist völlig in Ordnung, wenn sie sagt, nein, mir ist jetzt eher wichtig, dass ich mich jetzt mal eine Zeit lang um die Familie kümmern kann und die Arbeit vielleicht als Ausgleich nebenbei sieht, aber jetzt nicht die großen Ambitionen hat, in Karriereleiter hinaufzugehen. Und das sind alles wichtige Aspekte, die wir eben berücksichtigen und hier versuchen mit gewissen Maßnahmen wie die Flexibilität, unser offenes Ohr einfach. Also wir bemühen uns generell sehr, hier eine sehr gute Kommunikation zu unseren Mitarbeitenden zu haben und individuelle Lösungen zu finden und hier jedes Bedürfnis so gut wie es geht zu berücksichtigen.
Ich habe gelesen, es gibt auch eine Gender Task Force. Was ist das?
Genau, also die besteht aus drei Personen, das sind nämlich genau die Barbara und ich. Und wir haben auch den Vorsitzenden des Betriebsrats dabei und wir treffen uns in regelmäßigen Abständen und besprechen Themen. Gott sei Dank kommt das ja nicht so oft vor, dass wir aktuelle, akute Themen besprechen müssen, also Problemfälle, wenn irgendwo was auftauchen würde. Aber wir kümmern uns vor allem um die Zukunft und schauen, wo können wir noch nachbessern, wo gibt es noch Handlungsbedarf, was können wir noch alles tun.
Und dann gibt es noch ein drittes Buzzword, das ist COFET, das Committee for Fairness, Equality und
Diversity.
Diversity.
Genau, das ist genau das, was die Barbara vorher schon erwähnt hat und angesprochen hat. Das ist unsere Monitoring-Gruppe, okay, wo wir uns anschauen, gibt es ein Gender Gap, gibt es irgendwo Unterschiede bei den Gehältern, müssen wir irgendwo genauer hinsehen, wo wir einfach auch in Zahlen und Fakten uns anschauen, ob das, was wir in der Realität gern haben möchten, sich dort auch widerspiegelt.
Kann man das vielleicht auch auf den Boden bringen? Wie schaut es dann da mit den Ergebnissen aus?
Die sind bis dato immer sehr gut ausgefallen und ja, also Gender Gap würde ich jetzt mal so sagen, gibt es bei uns jetzt nicht.
Mhm. Trotzdem hat man jetzt eh schon rausgehört, Schwierigkeiten wird es wahrscheinlich immer wieder mal geben. Was sind das für Herausforderungen ganz konkret?
Ja, also es gibt ja diverse Studien zu den unterschiedlichen Themen betreffend Unterschiede von Männern und Frauen. Die sind Gott sei Dank eh immer wieder in Überholung und es kommt raus, je höher die Teilnehmeranzahl bei den Forschungsstudien ist, umso weniger Unterschiede tatsächlich werden entdeckt. Doch ist es immer noch so, also zum biologischen Hintergrund. Ich bin selbst persönlich auch der Meinung, dass gewisse Themen oder aufgebauscht sind und teilweise erlernt sind. Also warum brauchen wir überhaupt eine Frauenförderung? Wir müssen nicht Frauen fördern, weil sie es jetzt an sich benötigen, sondern weil es leider in der Gesellschaft sich so entwickelt hat, dass wir eben solche Themen fördern müssen. Aber da finde ich es ganz, ganz wichtig, dass wir auch mitteilen können, jeder kann alles machen und erreichen, wenn er möchte. Und es ist völlig egal, welche Nationalität, welches Geschlecht, welches Alter das man hat. Und das ist eine der größten Herausforderungen, dieses Mindset immer ein bisschen umzukehren, um zu zeigen, ja, dass es einfach gar kein Thema mehr sein sollte.
Ja, das finde ich einen starken Punkt mit Frauenförderung, weil man ja dann wirklich auch durch das Wort das Gefühl bekommt, man braucht irgendwie Hilfe oder man braucht eine Förderung. Würdet ihr sagen, dass das auch von den Frauen selbst ein bisschen abhängt, wie es dann in der Realität wirklich funktioniert? Also natürlich kann eine Firma unterstützen, denke ich mir, aber wie viel müssen die Frauen auch selbst in die Hand nehmen und wollen?
Auf alle Fälle.
Ja, ich glaube, da kommt es ja ganz viel drauf an, inwieweit man ausgebildet ist, wo man wohnt. Also ich kann die Unterschiede zwischen Stadt und Land sind da oft schon sehr gravierend. Die Rahmenbedingungen, was es der Staat für die Frauen und Männer schafft, das ist schon, ich glaube, dass man da schon ein bisschen Potenzial einfach ganz oben noch, da ist noch Luft nach oben, was so von der Regierung kommen könnte, dass man sich da vielleicht auch, also es ist jetzt nur Frauenförderpläne zum Erstellen, ist ein bisschen wenig. Also es ist, kommt bei der Kinderbetreuung, fängt es ja schon an. Nicht? Das ist,
was braucht es da aus deiner Sicht?
Ja, viel mehr Betreuungsplätze. Es ist, also ich überhaupt in den ländlichen Regionen, hätte ich gesagt, die kommen ja vom Land, bei uns ist das ganz, ganz fürchterlich. Und da fällt es auch ganz viel, also da ist halt auch noch die Einstellung von den älteren Menschen gegenüber Frauen, die arbeiten, das ist halt auch noch immer. Mhm. Ich glaube, dass da eben, es ist halt bei den Jungen ja schon ganz, ist es ja, sag ich, ist die, generell die Aufteilung schon ganz anders, als wie was das halt früher Zeiten war. Das ist jetzt heutzutage unsere jungen Väter in der Firma, da gingen viele, das sind das Papa-Monat, was wir anbieten, wird sehr gut angenommen.
Genau, da haben wir eine Quote auch von 80% der werdenden Väter, die bei uns entweder Papa-Monat und oder Väterkarenz in Anspruch nehmen. Und da haben wir eben auch, da arbeiten wir sehr stark daran und haben auch einige gesetzliche Bedingungen, die wir einfach besser stellen, damit das gefördert wird, was ja im umgekehrten Fall dann auch wieder eine Frauenförderung ist, weil wenn die Väter hier eben auch das in Anspruch nehmen können.
Der Partner in den ersten Wochen zu Hause die Partnerin unterstützen kann, ist das ja schon viel wert.
Und auch, was oft schon noch der Fall ist, jetzt nicht unbedingt jetzt direkt bei uns, da arbeiten wir eh auch dran, aber gerade im Recruiting, bei den Bewerbungen, wenn hier eine Bewerbung von einer Frau kommt, ist oft unbewusst, glaube ich, aber im Kopf, die ist 25, die könnte mir ja vielleicht gleich einmal schwanger werden, die nehme ich gar nicht, das könnte mir mit einem Mann nicht passieren. Und das ist ganz was Fatales, was ich Gott sei Dank bei uns jetzt in der Praxis so noch nie gehört habe und mitbekommen hätte. Aber auch wenn es eben hier ist, dass die Väter in Karenz gehen, dass die Väter einen Papa-Monat in Anspruch nehmen, dass die Väter in Elternteilzeit gehen, dann gibt es auch diese Differenz nicht mehr.
Und eben da ist wieder die Regierung eher gefragt, nicht? Durch das, dass das halt auch in den vielen Köpfen noch ganz nicht besonders gern gesehen verankert ist, sich Väter oft nicht trauen, in Karenz zu gehen oder in Elternteilzeit und eben auch das, die finanzielle Sicht. Nicht?
Jetzt haben wir schon bei den Männern, wir sprechen über Frauenförderung. Was ist eigentlich mit den Männern? Fühlen sie die dann benachteiligt oder was ist da auch ihre Verantwortung irgendwie? Habt ihr da Erfahrungswerte schon sammeln können?
Also bei uns ist es ja Gott sei Dank so, und ich sage jetzt dieses schreckliche Wort, obwohl ich es überhaupt nicht mag, die Quotenfrau, die gibt es bei uns jetzt so nicht. Das entwickelt sie aus den Gegebenheiten einfach heraus und eben darum finde ich, dass man ganz unten quasi anfangen muss, dass man diese Unterschiede und Differenzen ausgleicht und dann eben egal, ob Frau oder Mann in die nächste Position oder eine Projektleitung übernehmen kann, kommt. Und dadurch, dass sie das so natürlich entwickelt, gibt es jetzt bei uns auch nicht die Männer, die sagen, jetzt habe ich den Job nicht bekommen, weil sie eine Quotenfrau gebraucht haben. Das ist einmal ein ganz wichtiger Aspekt, finde ich auch. Ansonsten verwenden wir intern ja hauptsächlich eben genderneutral und gendergerechte Sprache und Gender Equality Plan, um eben jetzt nicht nur auf das Thema Frauen zu gehen, sondern wir eben alle gleichwertig fördern und angleichen möchten. Jeder braucht vielleicht unterschiedliche Maßnahmen, aber in Summe ist das Ziel, dass es eine Gleichberechtigung gibt.
Wie würdet ihr das zusammenfassen, das Erfolgsrezept? Was können sich vielleicht auch andere Unternehmen jetzt vom AZIP ein bisschen abschauen? Ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht auch schon bei der Stellenausschreibung beginnt oder ähnliches. Was würdet ihr da sagen, was ist so das Grundrezept?
Also das Grundrezept haben wir, also das perfekte Erfolgsallheilmittel haben wir jetzt auch noch nicht gefunden. Und wir sind jetzt auch sicher nicht, stehen nicht da und sagen, juhu, wir sind die Besten und wir machen alles richtig. Aber wir haben wirklich das echte Bemühen dahinter, dass uns dieses Thema eben wirklich am Herzen liegt, dass es in allen Management-Ebenen angekommen ist, das Thema. Dadurch funktioniert es auch sehr gut. Gerade bei der Stellenausschreibung zum Beispiel muss man auch darauf achten, wie man die schreibt und formuliert, weil es hier Formulierungen gibt, die unterschiedliche Geschlechter unterschiedlich ansprechen. Dass man überhaupt einmal alle Geschlechter anspricht, damit man mal hier wirklich von allen die Bewerbungen bekommen kann und dann eine qualifizierte Bewerberauswahl treffen kann.
Wunderbar, dann kommen wir jetzt vielleicht noch zu einigen persönlichen Fragen zu eurem Weg und zu dieser Position, die ihr innehabt. Barbara, du bist ja Gleichstellungsbeauftragte. Was heißt das eigentlich genau und wie bist du dazu gekommen und was sind deine Tätigkeiten da genau? Ja,
die Position als Gleichstellungsbeauftragte hat sich durch den Gender Equality Plan ergeben. durch die Ausarbeitung habe ich mich relativ viel eingelesen, das Thema Gleichstellung und Diversität auch. Und durch das, dass man im Gender Equality Plan eine gleichstellungsbeauftragte Person benötigt, wurde mir dann die Ehre zuteil, dass ich den Job übernehmen durfte. Es ist eigentlich eine sehr interessante Sache, also man lernt so viele verschiedene Dinge dann kennen und früher war das so Gender, das war immer so behaftet nur mit der Sprache. Und Gender ist aber so viel mehr und Gleichstellung, so viel, da steckt so viel mehr dahinter, was man erst, wenn man sich wirklich mit dem Thema mehr beschäftigt, wirklich sieht, was man da eigentlich machen könnte und kann, wenn man eben darf. Und wir versuchen gerade wirklich zu schauen, dass man in der Umsetzung von unserem Gender Equality Plan da ganz viele Sachen reinbringen, so eben wie die Leitfaden mit der gendergerechten Sprache oder mit der...
Weil du den Leitfaden angesprochen hast, den haben wir ja erst heuer gemeinsam erarbeitet. Und das ist ja eben immer noch ein kritisches Thema in der Gesellschaft, gendern, ja, nein. Wir sehen das eher als Chance, in der Sprache den Respekt allen Geschlechtern gegenüber zu zeigen. Und selbst wenn es vielleicht jetzt grammatikalisch gibt, immer wieder die Argumente, dass es falsch ist oder dass es nicht nötig ist, weil ja eh alle Geschlechter mitgemeint sind. Aber für uns ist das einfach eine Sache des Respekts gegenüber allen Geschlechtern. Und wenn eine Freundin, ein Freund mich um etwas bittet, weil es ihm wichtig ist, dann tue ich das auch, versuche ich das auch zu berücksichtigen, weil es tut mir ja nicht weh. Und genauso sehe ich es hier mit der gendergerechten Sprache. Wir sehen das einfach als, und als sichtbar machen und als Wertschätzung und Respekt.
Würdet ihr sagen, dass das für euch immer schon ein Anliegen war? Oder wie seid ihr da vielleicht auch reingewachsen? Ja. Nein?
Eigentlich früher nicht. Ich komme aus einem relativ kleinen Dorf, das generell jetzt, also nicht so, also Gender war eben immer behaftet mit das allein mit der Hymne oder so. Also das war halt so, das war gerade so. Gendern war immer so mehr behaftet, nein, das ist ein Muss, was man halt, was kein Mensch braucht. Aber eben jetzt wenn man sich mit dem Thema beschäftigt und das jetzt dann nicht nur als, da muss man Sachen schreiben, die man vielleicht nicht versteht oder weil es halt vielleicht komisch ausschaut. Aber es hat so viel mehr zu tun, wenn man das, ich habe selbst 3 Kinder und allein wenn ich jetzt mit den Kindern spreche oder meine Kinder mir erzählen, welchen Berufswunsch sie haben, die Mädchen sagen Ärztin oder Feuerwehrfrau. Also das ist schon ganz normal für die, dass man da als Frau wirklich alles machen kann, wenn man es halt, man muss halt ihnen auch vermitteln, meiner Meinung nach. Also es ist ganz, ganz wichtig, dass man die Kinder das macht. Also mit der Sprache kann man wirklich viel gut machen, aber man kann auch wirklich viel falsch machen. Und ich glaube, man ist generell durch das, wenn man sich mehr bemüht und versucht, das neutral zu gestalten, dass er jeder alles machen kann, was man möchte, kann man schon viel bewirken.
Ist das für dich also mit der Mutterrolle dann irgendwie nochmal ganz neu geworden? Habe ich da jetzt ein bisschen rausgehört, dass du sagst, du hast Töchter und da hat sich das dann für dich nochmal geändert?
Oder? Ich habe 2 Töchter und einen Sohn. Mhm. Und Da lernt man, also man kriegt so gewisse Stereotyp-Sachen, was man halt den Kindern, man kriegt halt Sachen aufgedrückt, quasi die Mädchen müssen das machen, die Jungs müssen das machen. Nein, müssen sie nicht. Also meine mittlere Tochter hat zu ihrem 3. Geburtstag einen Elektrotraktor geschenkt gekriegt.
Cool.
Weil sie halt eher für die Burma-Sachen war und die Große hat eine Werkbank geschenkt gekriegt. Die hat nie mit Puppen gespielt.
Also auch ein wichtiges Thema, dass das in der Erziehung irgendwie auch schon...
Genau, sie sollen das machen, was ihnen Spaß macht. Und ob ich jetzt ein Mädel bin oder ein Bub bin, muss eigentlich wirklich egal sein.
Jasmin, was würdest du sagen, wie war da deine Geschichte mit diesem Thema?
Ja, auch sehr ähnlich, auch wenn ich jetzt noch keine eigenen Kinder habe, durch die dieses Thema jetzt für mich relevanter geworden ist. Aber ich sehe es zum Beispiel bei meinen Neffen, in der engeren Familie, auch genauso wie die Barbara gesagt hat, in der Erziehung kann man schon so viel jetzt richtig machen und besser machen. Und ich glaube, deshalb wird es uns in den nächsten Jahren auch besser gehen mit dem Thema. Persönlich sehe ich auch aus Eltern-, Großeltern-Generationen, da eben ist es verpönt, gendergerechte Sprachen, da ist es immer noch lächerlich fast. Und auch ich habe mich eben mehr, je mehr ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, umso mehr, umso interessanter ist es für mich geworden und je, je mehr Akzeptanz ist gekommen. Und ich sehe das jetzt aber in meinem Freundes- und Bekanntenkreis auch, dass es generell so ist und dass sich hier schon viel tut. Und ich glaube, dass die Beschäftigung mit dem Thema sehr wichtig ist.
Wie seht ihr das, wenn jemand da so konträr eingestellt ist? Sollte man das kontern? Was glaubt ihr, ist da vielleicht unsere Verantwortung, speziell als Frauen?
So wie man sich selbst damit wohlfühlt. Also ja. Wenn es mir ein wichtiges Thema ist, dann kann ich kontern, dann sollte ich das tun. Wenn ich mich nicht wohl dabei fühle, dann brauche ich kein schlechtes Gewissen haben, wenn ich es nicht tue. Aber generell finde ich schon, dass als Frau kann man selten was richtig machen. Wenn ich eben viele Kinder bekomme, ist es oft falsch. Wenn ich keine Kinder bekomme, ist es falsch. Und da einfach für sich selbst in den Frieden zu finden und sagen, das, was ich möchte, das ist richtig. Und es gibt keine Beurteilung von außen, die mir sagt, ob das richtig oder falsch ist. Und wenn wir alle mit dieser Einstellung leben und dann irgendwann vielleicht auch aufhören, andere zu verurteilen.
Und den Schublad zu stecken.
Genau. Dann sind wir einige Schritte weiter.
Ja, ich denke, das ist auch ein wichtiger Punkt in dieser Feminismusdebatte, irgendwie zu sagen, dass auch der, unter Anführungszeichen, konservative, konventionelle Familienweg trotzdem feministischer Aspekt sein kann, dass ich sage, das ist aber meine Entscheidung, dass ich trotzdem so leben möchte, obwohl jetzt vielleicht auch die Emanzipation weiter ist als in den 50er Jahren.
Aber ja, genau. Aber man kann eben, also ich kann jetzt da sagen, jetzt gerade ist für mich gut, dass ich arbeiten gehe, aber wenn ich jetzt da nächstes Jahr sage, es kommt ja in die Schule oder wie auch immer, ich habe jetzt da einfach, ich will mehr Zeit mit meiner Familie verbringen und ich arbeite dann nicht mehr, kann das auch für mich passen. Und ich habe halt in dieser Lebensphase, will ich halt jetzt da gerade Vollzeit arbeiten, dann Teilzeit, dann gar nicht. Jeder soll das machen, was für sich selbst am besten ist. Also,
Gut, dann schließen wir vielleicht ab mit einem Ratschlag von eurer Seite, auch vielleicht aus der Sicht jetzt der Personalabteilung. Wie kann man sich vielleicht als Frau für seine Rechte einsetzen oder generell, egal welches Geschlecht, für seine Rechte einsetzen? Was ist so euer Ratschlag für die ZuhörerInnen jetzt gerade?
Ja, vermutlich genau das zusammengefasst, über das wir jetzt die letzten Minuten gesprochen haben. Einfach dranbleiben, was die eigenen Interessen sind, was man selbst machen möchte und sich nicht von außen einreden lassen, was richtig und was falsch ist. Und genau. Es gibt so ein schönes Sprichwort, das gefällt mir so gut, quasi die Hummel ist zu dick zum Fliegen, aber das weiß sie nicht und sie tut es trotzdem. Und vielleicht kann man sie das als Lebensmotto nehmen.
Würdest du das so unterschreiben?
Ja, auf alle Fälle. Ich bin generell der Überzeugung, es soll ja jeder so leben, wie man leben möchte. Und man soll auch an jedem leben lassen, so wie er leben, wie er sie leben möchte. Und es passt so, wie es ist. Und jeder ist gut so,
wie er ist. Genau. Er ist.
Wunderbar, das ist ein super Schlusswort. Danke für das interessante Gespräch und ja, das war's auch schon mit der Folge.
Vielen Dank.